Bruder Müller, ich habe Frage an dich.
Ja?
Hast du ein paar Minuten Zeit für ein Interview?
Ja, das hast du schon. Kann man schon machen, gell?
Schön. Es geht um das Thema Dreieinigkeitslehre, Trinitätslehre.
Ja?
Da habe ich ein paar Fragen aufgeschrieben.
Ja, die kannst du gerne stellen.
Heute glauben viele Gläubige fest an die Dreieinigkeit Trinitätslehre, dass es eine Gottheit gibt, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Ist das biblisch?
Das ist doch nicht biblisch, das ist ein katholisches Dogma. Das ist doch ein katholisches Dogma. Im Jahre 325, da ging das los, und dann nochmal 381, da kam der Heilige Geist dazu. Und das ist das wichtigste Dogma der römisch-katholischen Kirche.
Haben diese Gläubige, die an die Trinität glauben, gegen eins oder zwei Gebote der 10 Gebote verstoßen?
Ja, da steht doch da im ersten Gebot, du sollst keine Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott, steht doch da drin im ersten Gebot.
Ja, das, die Kirchen sagen, aber es ist eine Gottheit.
Naja, was die Kirchen da reden, aber das ist ja nicht biblisch. Du findest keinen Text in der Bibel, wo von der Dreieinigkeit gesprochen wird.
Müssen wir denn die 10 Gebote halten? Ist das lebenswichtig?
Ja, natürlich. Die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten, sagt der Johannes. Dein Namenskollege.
Ja. Das heißt also, es ist für uns heilsnotwendig, das Thema Trinität, Dreieinigkeitslehre zu studieren und zu verstehen.
Ja, du kannst es verstehen, aber es gibt heute immer mehr Theologen auch in der evangelischen Kirche, die zur Feststellung kommen, dass das nicht biblisch ist. Es ist also, Gott ist nicht Jesus und Jesus ist nicht Gott. Das wird ja nur von Gott, dem Vater, gesprochen und Jesus Christus, seinem Sohn. Gott ist ja nicht ein Name, sondern es ist seine Position, seine Stellung. Und wenn ich einen König hier, der König in Frankreich, der hat einen Sohn, der ist Prinz. Der kann sich nicht König nennen. Wenn der sich König nennen würde und er ist nicht zum König bestimmt, dann kommt er ins Krankenhaus und wird untersucht, ob er noch alle hat. Jesus ist Jesus und Gott ist Gott. Und wer ist denn am Kreuz gestorben? Ist doch nicht Gott gestorben am Kreuz, sondern sein Sohn. Die schwätzen da was zusammen, wie ich da oft sehe, auch in der Sabbatschullektion. Gott starb am Kreuz, und das ist doch ein Unsinn. Denn Gott hat doch Jesus, der Vater im Himmel hat doch Jesus auferweckt, steht da eigentlich im Grundtext drinnen.
Wie sieht das Endergebnis bzw. und die Konsequenzen aus für das Beibehalten der Trinitätslehre bzw. der Gottheit Christi?
Du musst mal sehen, dass du in den Himmel kommst. Also das ist ja bei uns in Amerika, ist das da am Anfang eingeführt worden, weil sie nicht mehr Sekte, sondern Kirche sein wollten.
Ja.
Und das schwappte dann so allmählich rüber nach dem Kriege, aber erst so eigentlich, muss ich sagen, in den 60er Jahren. Also ich habe ja auf der Marienhöhe Predigerausbildung mitgemacht, da war überhaupt keine Rede von der Dreieinigkeit. Da war überhaupt keine Rede, ich habe noch die Unterlagen und alles, da steht nichts von der Dreieinigkeit drin. Das kam dann später auf, dass als der Einfluss der Amerikaner hier wirksam wurde, haben sie das mit einbezogen und dann haben sie ja diese 27 Fragen und Antworten da festgelegt und da steht das ja nun drinnen und jeder glaubt nun, er muss sich daran halten, obwohl in der Einleitung nicht geschrieben steht, das ist jetzt ein Glaubensbekenntnis, ein sogenanntes Credo. Ein Credo haben wir nicht, sondern da steht nur drin, wir geben hier wieder, was die Adventgläubigen, also die Adventisten glauben. Aber es ist kein festgefügtes Credo. Mich da nicht dran.
Ja, wie gesagt, das ist ja jetzt auch für die Adventgemeinde. Ne? In den Großkirchen ist es ja im Endeffekt schon im ersten Jahrhundert eingetreten.
Ne? Ja, der römischen Kirche natürlich. Und dann der Luther hat in seinem Katechismus hat er das nicht erwähnt. Also der Luther hat in seinem Katechismus von der Dreieinigkeit gar nichts geschrieben. Er schreibt vom Heiligen Geist, schreibt aber heilig noch klein. Das Einzige, was er gemacht hat, das ist das, was dann mit dem nächsten Konzil da beschlossen wurde, dass Gott wurde Mensch. Das hat er mit einbezogen. Aber das ist nicht die Dreieinigkeitslehre als solche. Er wollte es nicht ganz brechen mit der alten Kirche, deswegen hat er sich da angeblich mit reingefunden. Aber es gibt auch Theologen aus der Zeit noch, wo Luther lebte, die auch die Dreieinigkeitslehre rundweg ablehnen.
Wie sind denn die Konsequenzen aus für die Prediger, Pastoren und Evangelisten, die das verkündigen, die Dreieinigkeitslehre, obwohl sie es von ihrem Studium her wissen müssten, dass das nicht biblisch ist?
Ja, natürlich, das müssen sie wissen. Also ich stelle mich da nicht dran, ich ärgere mich auch nicht mehr, weil es gar keinen Zweck hat, sondern ich richte mich nur nach dem biblischen. Da richte ich, will in den Himmel kommen. Und deswegen halte ich mich an die Heilige Schrift und was die anderen da erklären und erläutern und sagen wollen. Je schlauer die Leute sein wollen, umso, muss ich sagen, dümmer sind sie eigentlich.
Ja.
Denn du hast ja auch in den Sabbatschullektionen, das schreiben sie, oder hier in den Kalenderblättern, wenn du die Kalenderzettel liest, ist genau dasselbe. Da sprechen sie erst von unserem himmlischen Vater und Gott und dann auf einmal Christus ist Gott, kommt dann wieder an. Also es ist alles ein und dasselbe, sind zwei Personen und der Heilige Geist geht von Gott, dem Vater und von Jesus, seinem Sohn aus. Aber es steht an keiner Stelle in der Bibel geschrieben, dass der Heilige Geist eine Person ist.
Wie gefährlich ist es, Predigten anzuhören, in denen die Dreieinigkeit oder und die Gottheit Christi dargelegt werden? Ist meine oder die Errettung generell in Gefahr oder kann in Gefahr kommen?
Ja, das kann schon sein. Also ich sage ja, das erste Gebot lautet, ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin euer Gott. Keine anderen Götter, steht extra drin im ersten Gebot. Und deswegen also, das wären drei Götter zu einer Gottheit, das ist an und für sich eine These, die auch, ich sage ja, von anderen Theologen auch nicht akzeptiert wird. Und in wissenschaftlichen Werken, da steht ganz deutlich drinnen, dass die Lehre von der Dreieinigkeit keine biblische Verkündigung ist. Eine katholische Lehre, wie die Dogmen, die sie da zusammengewurschtelt haben, aber es ist keine biblische Lehre. Ich kann ja jeder machen, was er will. Es muss heute jeder entscheiden, was er glauben will und was er nicht glauben will. Und infolgedessen, also ich halte mich an das, was in der Heiligen Schrift geschrieben steht. Zum Beispiel, Matthäus kennt es ja, 28, Vers 19, ist im eigentlichen Text gar nicht drinnen, sondern es ist eine spätere Hinzufügung. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das war ursprünglich im Text gar nicht drin.
Ja, richtig. Es wird sehr viel dem Matthäus Vers 28, also Kapitel 28, Vers 19 zitiert, wo die Taufformel wiedergegeben wird.
Ja, aber die stand ja ursprünglich gar nicht drin. Wenn du dieses Kompendium von Heusi, das ist die Kirchengeschichte von Heusi, schon seit 1905 kam die raus, sie wird immer wieder erneuert, aber wenn du auf diesen Text kommst, da steht drinnen, es ist keine Aussage Jesu. Die führen den Text an, Matthäus 28, 19. Kein Wort Jesu steht da dran. Es ist eine spätere Einfügung. Die waren ja nicht, ursprünglich die Verse, die Texte, also die Gesetze ja nicht nummeriert und auch keine Kapitel gab es ja. Das ist ja erst Jahrhunderte später geschehen. Deswegen ist das weiter nicht aufgefallen, als irgendwelche Leute dann das da eingeschoben haben. Und so glauben viele heute, das wäre eine Botschaft, die uns da vom Himmel gekommen ist. Aber das ist eine Hinzufügung der Menschen.
Dann gibt es wieder Gläubige, Prediger, Pastoren, die sagen in ihrer Formulierung, wer die Gottheit Christi leugnet, der ist an ihr Lehre. Dabei werden dann Zitate von Schwester White zitiert.
Naja, ich meine, das ist die Auffassung dieser Leute. Und von Schwester Whites Büchern, da ist so viel verändert worden, da dass du dich fragen musst, stimmt das überhaupt noch, was du da heute liest? Also ich habe da, das Desire of Ages, also Englisch und auch in Deutsch, das Leben Jesu, aber da sind sehr große Unterschiede. Die Frage ist, hat das alles Ellen White geschrieben oder hat das, ist das später etwas verändert worden? Auf der anderen Seite hat Schwester White auch aus anderen Büchern von anderen Schriftstellern abgeschrieben, das wissen wir ja nun. Und vielleicht hat sie da manches mit einbezogen, was an und für sich die anderen da nicht von biblischer Sicht aus geschrieben haben. Also für mich ist ja Ellen White nicht als schriftgleich anzusehen. Sie war genau und irre der Mensch. Wenn Ege White schreibt, der Herr hat mir gezeigt. Oder der Herr hat mir gesagt, zu irgendwelchen Dingen, dann akzeptiere ich das voll. Aber wenn sie dann andere Äußerungen oft gemacht hat, sie war doch ein Mensch wie wir. Und sie stand doch nicht immer, jedes Wort, was sie sprach, kam doch nicht vom Heiligen Geist oben, vom himmlischen Vater. Also für mich ist die Heilige Schrift wichtiger als die Aussagen von E.G. White, obwohl ich E.G. White sehr schätze, außer Frage steht das. Aber wenn da Diskussionen sind, muss ich sagen, ist für mich die Schrift. Und sie hat selbst auch darauf hingewiesen. Sie hat gesagt, meine Aufgabe ist eigentlich nur, die Menschen zu Gottes Wort zu führen. Das war ihre Aufgabe. Wenn Unterschiede da sind, stimmt das, was im Worte Gottes steht.
Da kann ich deine Meinung teilen, denn Schwester Wahrheit hat ja auch geschrieben, wenn das widerspricht mit dem, was sie geschrieben hat zur Bibel, dann soll man ihres beiseite legen. Das heißt also, die Veränderungen sind tatsächlich vollzogen worden, weil die hat ja selber auch gesagt, dass sie 50 Jahre festgehalten haben an dem Fundament und dann waren alle Pioniere einig.
Ja. Es kam ja mit dieser Dreieinigkeit an für sich erst seit 1931 auf, als da einige Leute dann im Yearbook, diese Lehre da reingesetzt haben. Da war der Froome auch noch beteiligt und der Anderson und einige andere, da ich kenne die persönlich noch. Und die stütten das da mit rein und seitdem steht das da drinnen und seitdem hat man das erweitert und vergrößert. Und wir wären ja nicht in dieser ACK drinnen, der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Und wir hätten mit der Ökumene nichts zu tun, wenn unsere Leitung da nicht akzeptieren würde, die Lehre von der Dreieinigkeit. Das ist die erste Voraussetzung, ehe du überhaupt in solche Gremien reinkommen kannst.
Aber einige Evangelisten sagen doch von der Adventgemeinde, wir haben eine andere Dreieinigkeit, nicht die der katholischen Kirche.
Naja, kenne ich gar nicht. Ich kenne nur die Lehre von der Trinität da oder Dreifaltigkeitslehre oder Dreieinigkeitslehre. Eine andere kenne ich nicht.
Ja, ist identisch.
Du hast ja jetzt auch eine Offenbarung. Gott, der Vater, sitzt auf einem Thron und neben ihm Jesus. Wo sitzt denn der Heilige Geist? Der ganze Offenbarung wird da nichts davon erwähnt. Ja. Der Heilige Geist auch neben dem Vater sitzen, da ist keine Rede davon. Also mit dieser Lehre vom Heiligen Geist, dass der Heilige Geist eine Person ist, sagt E.G. White sogar sehr deutlich, die sagt, das ist für uns ein Geheimnis. Das können wir den lieben Gott später mal fragen, wenn wir im Himmel sind. Das können wir bis zum Letzten nicht erklären. Jesus hauchte doch die Jünger an, nimmt hin den Heiligen Geist. Er hat ihn doch keine Person da dazu gebumst, sondern das ist doch praktisch wie der Wind. Er sagt, er weht wie der Wind. Also das ist der Geist, der von Gott ausstrahlt und von Jesus, seinem Sohn. Und da kann jeder sich überlegen, was er machen will, wenn die einen glauben, das ist eine Person, sondern es ist doch Glauben. Also in der Bibel steht das jetzt nicht geschrieben.
Bei dem Eintritt der Adventgemeinde in die ACK als Gastmitglied, fällt mir gerade ein, muss die Trinitätslehre der katholischen Kirche unterschrieben werden. Also hat die Adventgemeinde keine Ausrede.
Ja, das ist alles richtig, aber wie gesagt, sie haben das gemacht und sind voll dabei. Aber heute erzählt ja jeder was anderes. Also wenn du die leitenden Leute hörst, da erzählt jeder was anderes. Früher hat mir eine Botschaft zu verkündigen und da haben wir die Botschaft den Menschen nahegebracht. Und es waren eigentlich sechs verschiedene bedeutende Dinge, die uns von anderen Kirchen unterschieden haben. Es war hauptsächlich die Lehre von der Wiederkunft Christi und von den Zeichen der Zeit und die Verkündigung der Dreiengelsbotschaft und dass wir Sabbatheiligung dann und natürlich das himmlische Heiligtum und dass wir sagen, wir haben keine unsterbliche Seele, sondern wir werden ruhen, wenn Gott uns die Augen schließt und dann ruft er alle wieder zu einem neuen Leben. Aber es gibt kein Fegefeuer da und Hölle und sowas da. Das sind eigentlich die wichtigsten Punkte, die uns von den anderen Kirchen unterschieden früher und praktisch auch heute unterscheiden müssten.
Was empfiehlst du denn für Gläubige, die an die Dreieinigkeit glauben, aber der Wahrheit folgen möchten? Das heißt also, müssten die dann tiefer studieren.
Sollen sich mit der Heiligen Schrift beschäftigen? Also, es mag gewesen sein, wir haben ja viele in Süddeutschland, kamen ja viele aus der katholischen Kirche. Und es kann sein, dass manche in der katholischen Kirche da von Kindheit an natürlich hier diese Dreieinigkeitslehre mitgekriegt hat. Und vielleicht wirkte die im Inneren noch, aber das war überhaupt keine Diskussion, da war überhaupt keine Rede, sondern es ging um die sechs wichtigen Punkte, die uns von den anderen Kirchen unterschieden. Wir haben den Auftrag gehabt, dieses ewige Evangelium zu verkündigen und mag sein, dass der eine, die oder andere noch eine andere Auffassung hatte, da hat sich kein Mensch gestört darüber, wurde auch gar nicht geredet, also ich habe da keine Ahnung, mein Vater hat nie, der hat seit 1910 war der Prediger und Jahrzehnte und Vorsteher und was alles da und Evangelistin habe ich nie gehört, dass der was von der Dreieinigkeit erzählt hat, das kam erst nach dem Krieg auf.
Also ist das diese Lehre zu studieren absolut heilsnotwendig, wenn jemand gerettet werden möchte.
Du kannst mit ihm doch sprechen und kannst ihm das erklären und kannst sagen, wir kennen einen Gott im Himmel, das ist der Vater von Jesus Christus. Er ist der eingeborene Sohn, steht ja extra da, oder der einzig geborene Sohn. Wie das, wo Gott herkommt, das weißt du nicht, das weiß ich auch nicht. Und wo Jesus herkommt, wann er von Anfang an, weiß ich nicht, wie er, das ist ja das Problem, dass du heute viele Christen hast, evangelische Christen, die ja von der Heiligen Geistin sprechen, weil die sagen, es waren die Götter immer drei, wenn ein Sohn da war, muss ein Gott und eine Göttin da sein und dann gab es erst einen Sohn, natürlich sagen die. Und deswegen reden die im Rheinland da von der Heiligen Geistin und sagen, wir haben Gott Vater und wir haben seine Mutter, das ist der Heilige Geistin. Und daraus entsprang der Sohn. Wo Jesus nun herkommt, das weiß ich auch nicht. Kannst du mal den lieben Gott im Himmel fragen? Oder Jesus selbst? Also du weißt ja nur das, was im Bibeltext geschrieben steht. Und da gibt's halt viele Dinge, die man gerne wissen möchte, stehen aber in der Bibel nicht drinnen. Dann müsstest du noch mal mehrere Bände da von der Bibel haben. Also der einzige Weg ist, dass man sieht, dass man teilhaben kann im Himmelreich und dann kannst du den lieben Gott persönlich fragen, woher er kommt und wie das alles ist. Aber hier auf Erden wird er kein Mensch darüber eine Antwort geben können.
Ja, vielen Dank, lieber Bruder.
Also, Janne, was ich mache, ich will dir Folgendes sagen. Entweder stimmt das, was in der Heiligen Schrift steht, oder es stimmt nicht. Wenn es nicht stimmt, dann wirst du eines Tages ins Grab gelegt und damit zerfällst und dann ist alles zu Ende. Stimmt das aber, was in der Bibel steht, dann wird jeder, ob er gläubig oder ungläubig ist, einmal wieder auferweckt werden. Der eine zum ewigen Leben und der andere eben dann zum Gericht und dann zum Tod. Und ich möchte bei denen sein, die teilhaben am ewigen Leben und deswegen halte ich mich an das, was im biblischen Text verzeichnet worden ist. Also den Rat würde ich dir geben. Von der Dreieinigkeit, ich sage das oft, ich habe mich lange Jahre damit beschäftigt und auch heute werden da Bücher rausgegeben. Die Dreieinigkeit, es ist keine biblische Verkündigung, sondern es ist ein rein römisch-katholisches Dogma, das wichtigste Dogma von all den Dogmen, die sie da haben.
Also
da haben sich die wollen nun ja mit der Kirche gemeinsam.
Also eine unbewiesene These, kann man auch sagen.
Ja, natürlich. Ich meine, wenn einer dran glauben sollte, also früher hast du da gehabt keine Diskussionen gehabt darüber. Das ging erst in den Mitte der 60er Jahre ging das erst dann. Und da hast du ja das schöne Buch da von dem Burak Mehling da, Jesus Christus im Glauben und Leben der Siebentags-Adventisten, was er in den 60er Jahren, Mitte der 60er Jahre wird das erschienen sein, wenn du das liest. Da ist von der Dreieinigkeit überhaupt keine Rede, steht überhaupt nichts drin davon. Sondern nur von der Verkündigung der dreifachen Engelsbotschaft und von dem prophetischen Wort. Und wenn wir das nicht mehr tun, dann sind wir zur Kirche geworden. Dann verkündigen wir nicht mehr das Wort, sondern wir verwalten es nur. Das hat er, also um 1965 hat er das geschrieben.
Das Wort
da steht nichts von der Dreieinigkeit da drin.
Ja.
Und wir verwalten im Augenblick, es wird ja nichts mehr gepredigt, wer predigt denn das noch öffentlich da, die dreifache Engelsbotschaft, wer wählt denn noch öffentliche Vorträge, macht doch kein Mensch mehr. Und das prophetische Wort, daher ist in den Predigten überhaupt nichts mehr, also das ist ad acta gelegt. Da gibt es ja Leute hier von Friedensau, die sagen, das müsste alles neu aufgelegt werden und die Bücher von E.G. Weidt müssten alle neu geschrieben werden, also so eine Reden erste da. Ist doch keine öffentliche Arbeit, die Gemeinden sterben doch langsam. Wenn du immer älter die Geschwister bei uns, da kommt doch keiner dazu, schon seit Jahren kommt keiner. Und die Prediger sind zu Pastoren geworden und was machen die? Die machen noch nicht mal Hausbesuche, die machen überhaupt nichts. Was machen die denn überhaupt? Halt eine Predigt von 20 Minuten am Sabbat, da kommt doch so ein Kindergeschickte, so eine komische da dran. Das ist doch keine Sabbatversammlung mehr im eigentlichen Sinn. Du kennst dich jeden Sabbat ärgern, mache ich aber nicht. Ich staune höchstens und gucke nur noch zu. Was soll ich mich? Ich rechne mich auch gar nicht mehr auf. Ich höre mir das an und sage, ja. Wenn er das so verkündigt, muss er es wissen, aber ich halte mich grundsätzlich an das Wort Gottes und studiere auch das prophetische Wort.
Es gibt auch einige Prediger oder Verkündiger, die schreiben schöne Texte. Setzen aber die Verse, die auf den Vater beziehen, jetzt vom Alten Testament her, auf Jesus Jeschua direkt. Sie sprechen so, oder schreiben so, als hätte das Jeschua Jesus selbst geschrieben oder selbst gesagt, Wilmer.
Ja, es gibt schon noch Prediger, natürlich gibt es auch welche, nur die müssen halt ein bisschen vorsichtig sein, wenn sie lauthals reden, kann es passieren, dass sie Ärger kriegen mit ihren Vorgesetzten dann. Im Augenblick kenne ich keinen, der da irgendwie noch. Unser Prediger hier, der macht mir nichts, ich mache ihm auch nichts, wir haben uns immer unterhalten, der ist halt für die Traurigkeit und die verkündigt er auch lauthals und predet zum Heiligen Geist und zu Jesus und so fort. Also das macht er und wenn ich es nun anders mache, das stört ihn auch nicht. Also wir haben hier in der Gemeinde, wo ich bin, überhaupt keine Schwierigkeiten, was aber andere Gemeinden, wo es Probleme dann gibt mit dem Betreffenden. Manche haben sie ausgeschlossen und rausgeschmissen aus der Gemeinde und manche müssen still sein. Also es ist ganz unterschiedlich.
Ja. Es gibt noch eine schöne Aussage aus dem Jahr 381 von Kaiser Theodosius. Der sagt, wer glaubt, dass der Vater Gott ist, der Sohn Gott ist, der Heilige Geist Gott ist, der heißt auf meinen Befehl katholischer Christ.
Ja, denn guck mal, ich meine, Jesus ist ja tatsächlich von Gott gesandt worden in diese Welt. Das sagt er ja selbst. Er redet ja immer zu meinem Vater und auch wir sollen ja auch zu ihm beten und fragte doch Jesus da in den Matthäus 16, fragte doch, was meinten ihr, wer ich bin? Und daraufhin gibt der Petrus ihm ganz deutlich die Antwort, du bist Jesus Christus, Gott. Und da sagt doch Jesus, das hast du nicht von dir gesagt, sondern das hat dir mein himmlischer Vater eingegeben. Er hätte sagen können, du bist Gott. Du bist der Sohn Gottes. Und da sagt er, das kommt nicht von dir, sondern er hätte ja Gott im Himmel sagen können, das hast du verkehrt gesagt, denn mein Sohn ist ja Gott. Da steht ja nicht drin. Und dann die Geschichte in Johannes 20 da, wo der mein Herr und mein Gott, und da gibt es dann viele, die sagen, Jesus und Jesus als Gott, dann nur zwei Zeilen weiter, da findest du dann, dass Johannes sagt, das habe ich euch alles geschrieben, dass ihr erkennt, dass Jesus Christus der Sohn, das ist, steht doch ganz deutlich drinnen.
Ja.
Also ich habe da keine, wenn ich mich an das Wort Gottes halte, überhaupt nicht. Und was die anderen da erzählen und was die da aufnehmen von den Richtungen, da muss ich ehrlich sagen, das interessiert mich überhaupt nicht.
Was mir noch aufgefallen ist, dass bei den Auferstehungstexten oder auch in der Apostelgeschichte später klipp und klar steht, dass der Vater den Sohn erweckt hat. In der Trinitätslehre ist genau umgekehrt. Da sagt man, er hätte sich selber erweckt.
Er ist auferstanden, ja. Nee, er ist auferweckt worden vom und er ist auch vom Vater wieder aus dem Grab raus und er wollte ihn anfassen und sagt, ich muss erst zurückkehren zu meinem Vater. Also er ist dann zu seinem Vater. Wenn so eine Person in einer Gottheit, dann hätte er doch überhaupt nicht zurückkehren können, brauchen den Himmel erstmal. Dann ist er zu seinem Vater hoch und dann ist er wieder gekommen. Also das sind alles Sachen da. Von der biblischen Sicht aus kannst du von der Dreieinigkeit nicht sprechen. Das ist eine rein katholische Lehre, wie ein festgefügtes Dogma. Und das Dogma ist nicht biblisch gebunden, sondern ist eine Entscheidung der Kirche, des Papstes oder wie gesagt auch der Kurie, was damals auch festgelegt wurde. Genau genommen ist das ja eingeleitet worden durch Konstantin den Großen. Konstantin war ja nie mal Christ, der dieses Dings da eingeführt hat im Jahr 325. Und dann kam der andere 381, der brachte noch den Heiligen Geist dazu. Aber der Konstantin sagte dort, Gott und Jesus sind eins, hat er betont. Und später hat man das etwas abgeändert, sagt, Gott und Jesus sind gleich. Theologische Bezeichnung, aber der war noch nicht mal Christ und wollte sein Reich festigen durch die Kirche, weil die Kirche Stabilität hatte und bei ihm wackelte alles. Und da wollte er dann, dass die Kirche mit dazu beiträgt, dass sein Staat, das er hat, auch das einberufen, war doch kein Gemeindeältester oder noch nicht mal Bischof und alles, sondern das machte der Kaiser. Und heute halten sie sich alle da dran, was der da zusammen, der war noch nicht mal getauft. Also wenn du die ganze Geschichte betrachtest, musst du sagen, das sind die Einflüsse des Griechentums damals gewesen, wie gesagt, hauptsächlich dann mit dieser griechischen Mythologie und dass immer mindestens zwei sein müssen oder drei und von dieser Sicht aus. Hin und her, einmal wurde der Arius da abgesetzt und verfolgt und dann der Athanasius, der ja hier für diese Dreieinigkeit war und dann wurde der auch, der ist ja nachher gestorben und im Gefängnis war er erst und dann wollten sie ihn entlassen, der war dann schon tot. Also wenn du die ganze Geschichte genau betrachtest und es wurde immer gekämpft und immer gestritten, die ganzen Jahrhunderte bis heute geht das. Wenn das eine klare Sache wäre, dann hätte man zugestimmt von jeder Seite, aber das ist es nicht.
Dann gibt es manche Pastoren, die sagen, Jesus wäre am Kreuz gestorben, aber als Gott. Das heißt, der menschliche Körper ist gestorben, aber Gott kann ja nicht sterben, also hat er sich selbst auferweckt später. Er hat sich das Leben wieder genommen. Ist ein Geheimnis, sagen sie dann.
Ja, Gott ist unsterblich. Ja, es gibt viele Geheimnisse da und das sollen sie mal in diesen Geheimnissen leben. Also ich kann da nur sagen, ich halte mich jetzt ganz schlicht an dem biblischen Text und was uns Gott nahegebracht hat und die Propheten vermittelt und Jesus natürlich selbst in seinen Evangelien und die paulinischen Briefe und die Offenbarung hinten stammt ja nun von Gott dem Vater und hat er ja dem Sohn übergeben und er hat uns die Offenbarung findest du vom Heiligen Geist in diesem Zusammenhang überhaupt nichts, gell? Also das ist sehr interessant alles. Lieber Johannes, ich freue mich, dass ich was von dir gehört habe.